Willkommen zu Makro am Mikro mit Rüdiger Bachmann. Hallo Rudi.
Hallo.
Thema diesmal Geld.
Geld, ja, ist schon interessant. Wir haben jetzt wie viele Sendungen schon gemacht?
Das ist jetzt die 13.
Ja, genau, aber ohne über Geld zu sprechen. Ja. Ne? Interessant.
Ja, ich habe mal, ein Kollege von dir hat mal in einem anderen Podcast gesagt, was in den meisten ökonomischen Modellen fehlt, ist Geld. Das lassen die irgendwie immer raus.
Da ist auch vielleicht sogar was dran. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt durchaus uns 13 Folgen sinnvoll über Ökonomik unterhalten, ohne Geld. Also es scheint ja zu gehen. Ja. Insofern.
Man kann auch ohne Geld auskommen, meinst du?
Man kann auch ohne Geld glücklich sein, genau. So sieht's aus. Genau. Also wir haben bisher noch nicht, wir haben im Grunde über zwei Dinge noch nicht geredet, die ja dann doch am Ende des Tages, muss man ehrlich sein, in jedes makroökonomische Modell reingehören. Und bisher war das in unserem ja realen intertemporalen Modell, so haben wir das ja genannt, mit dem wir das letzte Mal zum Beispiel Fiskalstimuli, Naturkatastrophen, Boom-Bust-Zyklen und so weiter diskutiert haben, da sind zwei Lücken drin. Und die erste Lücke ist eben, dass da kein Geld drin ist, dass wir über so Dinge wie also das Preisniveau und mit Sicherheit nicht, weil das die Veränderung des Preisniveaus ist, über Inflation. Über solche Dinge konnten wir überhaupt nicht sprechen. Ja, aber zunächst mal über das Preisniveau. Das zweite, was wir nicht hatten, war, es gab keine Arbeitslosigkeit in unserem Modell. Das liegt daran, dass der Arbeitsmarkt eben tatsächlich hier sich im Gleichgewicht war und jeder konnte arbeiten, jedenfalls zu dem Reallohn, der vorherrschte im Markt. Also, das ist natürlich, sagen wir mal, eine Lücke, weil das sind ja reale Phänomene und die muss ein makroökonomisches Modell am Ende auch verstehen können. Aber wie immer Schritt für Schritt, sowas muss man sich dann eben aufbauen. Und heute fangen wir mal das Arbeitslosigkeitsthema, das lassen wir nochmal für so ein, zwei Runden weg. Da kommen wir dann aber natürlich auf jeden Fall noch drauf. Heute nehmen wir uns mal das Geldthema vor und vor allen Dingen auch dann, also Geld und das Preisniveau. Inflation weniger, da braucht man ein paar mehr ein dynamisches Modell als nur zwei Perioden, um da wirklich sinnvoll drüber sprechen zu können. Aber über das Preisniveau können wir dann am Ende der Sendung dann.
Woher die Änderung im Preisniveau kommt, ist dann auch erstmal egal. Oder ist das dann Gleichinflation? Das ist Gleichinflation, ne?
Ja, aber wie gesagt, du hast ja dann nur so eine Inflationsrate im Grunde zwischen zwei Perioden. Das ist dann vielleicht nicht so. Also wir fokussieren uns erstmal auf das Preisniveau. Zunächst mal muss man sich, also vielleicht kann man ja auch sozusagen psychologisch oder wissenschaftspsychologisch die Scheu von Ökonomen über Geld zu reden, auch dadurch erklären, dass es gar nicht so einfach ist, sich zu erklären, warum jedenfalls unsere moderne Form von Geld, also diese bunt bedruckten Papierchen, ja, warum die überhaupt Wert haben.
Ja. Wieso? Weil wir den Wert beimessen.
Ja, gut, aber das ist eben die Frage, wie kann das also sein? Also darüber muss man sich mal Gedanken machen und ich werde deinen festen Glauben noch erschüttern. Also übrigens nennt man das Fiat Money, also das ist Money, das ist sozusagen durch nichts. Da ist nichts hinterlegt. Also früher war es ja noch so, dass man tatsächlich zur Bundesbank gehen konnte und im Prinzip konnte man sich dann, also wenn es genug Money war, Geld war, konnte man sich dann Klumpen Gold mitnehmen und so. Ja, im Prinzip mussten die Zentralbanken das dann in irgendwelche Edelmetalle umtauschen.
Im Grunde in knappe Güter, ne? Also Edelmetall ist nur so praktisch, weil es relativ wenig Platz wegnimmt.
Richtig, aber genau.
Ja. So wie die Rentenmark damals ist ja auch letztendlich ein trägst dein Geld dahin und kriegst dafür ein Stück Land zum Mitnehmen.
Genau, ja, genau. Also jedenfalls, das machen wir ja schon lange nicht mehr. Und unser Geldsystem ist, wie wir gesehen haben, da auch nicht zusammengebrochen. Ja, also Geld lebt offensichtlich nicht davon, dass es notwendigerweise von Gold unterlegt ist. Also wir haben halt dieses Fiat-Money-System. Und die Frage ist jetzt mal, also wie gesagt, warum sollte man da dem Ganzen Wert beimessen? Also und zunächst mal kann man da mal ein Gedankenexperiment machen, um sich das irgendwie klar zu machen. Ja, das Gedankenexperiment ist natürlich wie jedes Gedankenexperiment etwas stilisiert, aber man sollte sich da mal sozusagen reindenken. Und zwar ist das Folgende: Angenommen, wir wüssten und würden auch drüber einstimmen, wann das ist, ein Datum für das Ende der Welt. Ja. Dann würde man ja wohl argumentieren können, dass in der letzten Sekunde der Welt will auf jeden Fall keiner mehr irgendwelche diese bunt bedruckten Papierchen haben, weil was soll man damit, ja? die haben ja intrinsisch keinen Wert. Also man kann sich da in der letzten Sekunde ja nicht erfreuen. Also
kannst du eine Zigarre mit anzünden?
Ja, eine Zigarre vielleicht, okay.
Aber das kann man auch mit Streichhölzern, da braucht man kein Geld für.
Genau, also der Punkt ist ja, dass das im Prinzip natürlich hat auch Geld einen ästhetischen Wert, ja. Ich schaue mir auch gerne 50-Euro-Schein, sieht auch irgendwie gut aus, ja, kann man sich also,
stimmt,
also davon abstrahieren wir jetzt mal, ja.
Naja, klar.
So. Wenn das aber der Fall ist, dann, jetzt gehen wir in die vorletzte Sekunde der Welt sozusagen, ja. Die Frage ist jetzt, werden da noch irgendwelche Leute wertvolle Güter in intrinsisch wertlose Güter umtauschen? Nein, muss die Antwort sein, weil die ja wissen, dass in der letzten Sekunde der Welt diese Güter nichts mehr wert sind. Also sind die auch in der vorletzten Sekunde der Welt nichts mehr wert.
Ja.
Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir wüssten, wann und wir uns darüber einig wären, wann das Ende der Welt kommt, würde unser Geldsystem, unser Zahlungssystem ziemlich sicher schnell zusammenbrechen. Ja, also das sieht man ja auch in diesen Science-Fiction-Filmen dann immer gerne, dass wenn diese Katastrophenfilme, der Meteor dann kommt, ja, dann gibt's die Bankensystem bricht zusammen und so weiter und so fort.
Genau.
Und
am Ende hast du so eine Mad Max-Welt, in der eigentlich nur noch Wasser und Benzin
genau, Geld sind. Richtig, ja. richtig. Also Wert haben, nicht ja, Geld
Wert
sind,
haben.
Sondern
Wert ja, in dem haben. Fall doch auch Geld sind, ne? Weil du,
du kannst es dann vielleicht auch als Tauschmittel
verwenden. Genau, du kannst es als Tauschmittel benutzen und du kannst deine Steuern damit bezahlen, was auch immer in diesem Fall die Steuern sind.
Moment, guter Punkt, darauf kommen wir jetzt gleich, genau. Also, das ist natürlich ein stilisiertes Beispiel, aber es zeigt zumindest mal, dass, sagen wir mal, an dem Wert des Geldes sehr viel soziale Konvention und Übereinkunft hängt, die sich angesichts der Katastrophe ja zum Beispiel ändern kann, ja. Also das ist eine Sache, warum möglicherweise Geld oder warum zunächst mal Geld eigentlich keinen Wert haben sollte. Natürlich ist das nicht richtig, weil du hast schon übrigens einen Punkt genannt, warum eben Geld, also reales Geld in unseren realen Ökonomien doch Wert hat. Und das hängt mit dem Staat zusammen, ja. In Amerika auf den Dollarnoten steht es sogar, this note is legal tender for all debt, public or private. Das heißt, mit anderen Worten, ist es ein legales Zahlungsmittel, ein gesetzliches Zahlungsmittel, mit dem du Schuldkontrakte ausgleichen kannst. Insbesondere auch gegenüber dem Staat. Mit anderen Worten, was der typische Schuldkontrakt, den wir haben gegenüber dem Staat, ist unsere Steuerverpflichtung. Ja. Das heißt, der Staat kann nicht sagen, nö, gib mir mal keine Dollar. Also der muss seine eigenen Dollar schon nehmen, ja. Das steht sogar auf diesen Noten da drauf, also der kann da nicht sagen, nö, gib mir mal Kühe oder irgendwelche Klafterholz oder sowas. Nee, der muss diese grünen Papierchen annehmen, ja. Und das ist nicht unwichtig, weil wenn du deine Steuern nicht bezahlst, kommst du im Zweifel halt sogar ins Gefängnis, ja. Also insofern kannst du damit eine wichtige Obligation loswerden, ja. Es gilt aber auch für Privatkontrakte. Auch der Privatmensch kann nicht sagen, da bezahl mich lieber in Kühe, ja, sondern der muss akzeptieren, dass du ihn in amerikanischen Dollar von der amerikanischen Regierung ausgegebene Dollar eben bezahlen kannst, ja. Also das ist schon mal ein Punkt. Also der Staat im Prinzip legt schon mal fest, dass sein eigen ausgegebenes Geld einen gewissen Wert hat, weil du damit eben Schulden begleichen kannst. Der andere Punkt ist natürlich, dass wir in der realen Welt, und davon haben wir tatsächlich bisher im Modell natürlich völlig abstrahiert, ja, wir haben nicht gesagt, wie diese Güter da, die Leute konsumieren oder investieren oder auch produzieren, wie die eigentlich ausgetauscht werden. Ja, da waren wir eigentlich, also man müsste streng genommen sagen, die haben tatsächlich Warentausch gemacht, also Ware gegen Ware. Ja, wir haben auch keine unterschiedlichen Güter gehabt, also wir haben das war einfach nur Gut, ja. Ein abstraktes Gut. Das heißt, dieses Problem des Tausches tauchte bisher in unserem Modell halt auch noch gar nicht auf.
Aha.
Das ist aber natürlich eine Abstraktion von der Realität, weil in der Realität haben wir natürlich große Probleme. Und zwar, wie gesagt, das ist dieses Double Coincidence of Wants Problem. Mit anderen Worten, in der spezialisierten zumindest Wirtschaft, ich kann nur Makroökonomik ja forschen und vorlesen. Mhm. Ich brauche aber Milch, Brot, Auto, Benzin und so weiter. Und wenn ich jetzt jedes Mal jemand finden müsste, der Makroökonomik will, ja, der mir dann auch Milch gibt, also ich würde mein ganzes Leben nur dafür bringen, diese Leute ihm zu suchen, käme nie dazu, Makroökonomik zu machen, würde zwischendurch verhungern. Es wäre also ein völliges Chaos. Also es ist völlig klar, dass arbeitsteilige Wirtschaften, aber nicht nur die Menschen haben schon relativ in sogenannten primitiven Phasen und auch heute noch eher, sagen wir mal, einfachen Kulturen, haben wir im Prinzip allgemeine Tauschmittel erfunden. Also die Erfindung der allgemeinen Tauschmittel, das waren natürlich nicht immer Geldscheine, sondern es war oftmals wie gesagt Gold oder Silber.
Diese Kaurimuscheln, diese riesigen Steine, was es da alles
Steine, gab. Steine, ja, genau. wunderbare auch Beispiele in der Geschichte. Da sollten sich die Hörer mal so eine Stunde Zeit nehmen und mal durch den Wikipedia-Artikel Geld durchklicken. Da sieht man nämlich diese ganzen historischen Beispiele auch. Wie gesagt, ich zum Beispiel finde halt die Steine finde ich super interessant in diesen Pazifikinseln, weil eben also die sind halt so Steine, die liegen halt irgendwo im Meer rum, ja, oder irgendwo auf der Insel rum. Und die
kannst halt nicht mitnehmen, ne?
Die kannst du nie mitnehmen, die kann keiner klauen, weil die so sauschwer sind. Und was eben passiert ist, dass die Ältesten im Dorf, die haben im Grunde genommen im Kopf oder eine Aufzeichnung, wem diese Steine gehört. Und wenn du jetzt eine Transaktion machen willst, Kuh verkaufen willst, dann musst du halt zu dem Ältestenrat gehen und dann sozusagen bringen die das in ihr Gedächtnis dann, ja, dass eben die Kuh getauscht wurde gegen diesen Stein da in Bucht, keine Ahnung, 47 oder so, wie die ihre Buchten dann nennen. Und damit werden Transaktionen gemacht. Was übrigens auch klar macht, dass eine weitere Rolle von Geld ist sozusagen gesellschaftliches Gedächtnis, ja. In Geld ist sozusagen geronnenes gesellschaftliches Gedächtnis.
Ah,
Informationen über ja, Money is Memory, gibt's auch so einen Ausspruch von manchen Ökonomen, ja. Eben ist eine sehr billige Art von Memory zu machen. Und da siehst du aber die Verbindung zu Bitcoin. Das ist ja auch eine neue Technik im Grunde genommen, ein öffentliches Gedächtnis herzustellen über diesen Public Ledger, wenn ich es richtig verstanden habe, ja.
Aha.
Genau. Also oder zum Beispiel ein anderes wunderbares Beispiel sind die Zigaretten in Kriegsgefangenenlagern am Zweiten Weltkrieg, haben wir das beobachtet.
Ach so, auch so im Knast.
Das auch, weiß ich nicht.
Genau.
Ja, aber in Kriegsgefangenenlagern, das ist dokumentiert, dass die haben halt damals gab's noch ein Menschenrecht im Grunde genommen auf Zigaretten, die haben halt in ihren Paketen dann in den Rationen auch Zigaretten bekommen. Auch damals war nicht jeder Raucher und insofern hat man dann Bedarf gehabt, sozusagen das. Und wie gesagt, Zigaretten sind klein, kann man gut transportieren, gehen nicht unbedingt kaputt. Also haben auch gute sozusagen Eigenschaften, was man eben so will von so einem allgemeinen Tauschmittel. Also da gibt's faszinierende Beispiele. Die Menschheit hat dieses Problem, dieses Tauschproblem schon immer mit einem allgemeinen Tauschmittel eben gelöst. So, und jetzt kommen wir aber mal zu dem Punkt so, kann man jetzt Geld oder wie definieren Ökonomen Geld? Bisher haben wir uns ja gelehrt von so verschiedenen Geschichten her über dem Phänomen Geld oder dem Phänomen, dass eigentlich Dinge, die keinen intrinsischen Wert haben, doch einen bestimmten Wert haben. Und zwar so einen sozialen Wert haben aufgrund von sozialen letztlich Konventionen. Und Ökonomen, du wirst eigentlich keinen Ökonomen finden, der so eine philosophisch, sagen wir mal, essentialistische Definition von Geld hatten. Mit anderen Worten, die Natur des Geldes ist und dann kommt irgendwie eine Definition oder sowas, ja. Das ist eher was vielleicht Philosophen versuchen werden. Ökonomen, die definieren Geld funktionalistisch. Und da gibt's eben diese drei sozusagen Geldfunktionen, die immer wieder auch in Lehrbüchern stehen. Das ist also die Tauschmittelfunktion, die Wertaufbewahrungsfunktion, die letztlich zusammengehören, weil etwas ist ja nur ein gutes Tauschmittel, wenn es auch eine gewisse Beständigkeit hat in seinem Wert. Ja, du willst ja nur wertvolle Sachen heute tauschen gegen bunte Papierbildchen, wenn diese bunten Papierbildchen dann auch morgen und übermorgen, vielleicht auch noch nächste Woche, auch noch einen Wert haben. Sonst, wenn die wie Eis in der Sonne schmilzen, Eis ist ein bedenkbar schlechtes Tauschmittel, ne?
Schwundgeld ist das.
Schwundgeld, ja gut, genau.
Man kann das auch, wollen, aber ja, das muss dann auch sehr gut geplant werden.
Also,
ja.
Wie gesagt, also, die Tauschmittelfunktion und die Wertaufbewahrungsfunktion, die gehören eigentlich zusammen, sind aber sozusagen konzeptionell, kann man die trennen und dann gibt es doch noch so andere Funktionen, wie zum Beispiel die Funktion eben eine Währungseinheit oder eine Recheneinheit im Grunde genommen zu sein. Ja, typischerweise ist es dann eben auch so, dass in der Einheit, in dem wir tauschen, also in Euro, ja, in dem wir zum Teil unsere Werte aufbewahren, auch in Euro-Scheinen, ja, dass aber auch unsere Verträge geschrieben werden, also unsere Mietverträge, unsere Arbeitsverträge, alles, die werden ja auch nicht in Weizen geschrieben, ja, die werden ja nicht geschrieben, Holger kriegt jetzt für seinen Podcast da eine Kuh oder so, eine halbe Kuh, sondern da steht eben Euro drin, ja. Im Prinzip könnte das diese Funktionen getrennt sein. Es gibt keinen Grund, warum die Verträge auch geschrieben sein müssten in Einheiten des allgemeinen Tauschmittels. Praktischerweise
ist es aber immer so. Ja, eben, ist halt einfacher, so, ja.
Ja. Ist halt, macht Dinge einfacher. Es war aber nicht immer so. Es gab zum Beispiel den EQ, wenn du dich noch erinnerst.
Stimmt. Gerade
für Europäer ist das interessant. Der EQ war eine reine Recheneinheit.
Ja.
Und in dem Fall ein Quasi-Geld, wenn man so will, oder ein Halbgeld oder so ein Drittelgeld. Der war aber nie im Grunde genommen ein Tauschmittel. Ein allgemeines Tauschmittel gab es ja als Geld nicht. Auch der Euro war, bevor man ihn physisch eingeführt hat als Tauschmittel, zunächst mal die Recheneinheit der EU. Ja. Es gibt in Haiti zum Beispiel den sogenannten Haiti-Dollar, den es nicht als Währung gibt. Nicht als Tauschmittel, der aber eine Recheneinheit für Haitianer ist, offensichtlich. Habe ich auch gelesen. Ich war auch noch nie auf Haiti. Und dann gibt es eben diese vierte Funktion, nämlich diese gesetzliche Zahlungsmittelfunktion, also wo der Staat im Grunde genommen sagt, du kannst bestimmte vertragliche Bedingungen und vertragliche Schulden damit erfüllen. Ja, und das sind also diese Tauschmittelfunktion, Wertaufbewahrungsfunktion, Recheneinheitsfunktion und die gesetzliche Zahlungsmittelfunktion. Das sind so die Funktionen und typischerweise ist es eben so, dass das, was man als Geld bezeichnet oder alle Güter, die diese Dinge mehr oder weniger erfüllen, diese Funktionen, kann man ökonomisch als Geld bezeichnen. Deswegen gibt's ökonomisch das Wort Geld durchaus auch im Plural im Sinne von Gelder oder Monies auf Englisch. Ja, das gibt's durchaus, weil unterschiedliche Güter können unterschiedliche Funktionen. Ach so, eine andere sozusagen so eine lustige Anekdote, zum Beispiel in Utah, dem Staat Utah, da ist eben nicht nur der US-Dollar Legal Tender, also das gesetzliche Zahlungsmittel, sondern die haben tatsächlich Gold wieder eingeführt.
Ach.
War vor ein paar Jahren. Ja, da kannst du im Prinzip, ich weiß nicht, ob es jemand mal probiert hat, aber du kannst im Prinzip tatsächlich auch, müssen Leute auch Gold annehmen als gesetzliches Zahlungsmittel. Ja.
Zu einem dann täglich festzusetzenden Kurs oder zu einem festen.
Keine Ahnung, müsste ich jetzt mal nachgucken, ob die das im Gesetz festgeschrieben haben und so. Aber im Prinzip geht das, okay. Gut, so. Jetzt noch eine kurze terminologische Festlegung, bevor wir dann in die Geldtheorie eintauchen können. Wir müssen uns jetzt nochmal an die Unterscheidung, das haben wir ganz am Anfang gemacht, zwischen real und nominal, also realen Größen und nominalen Größen, nochmal erinnern. Also nominal ist jetzt einfach, das sind eben alle Größen, ökonomischen Größen, die in eben dieser Recheneinheit US-Dollar, Euro, Schweizer Franken, britisches Pfund und so weiter ausgedrückt werden. Also mit anderen Worten, wenn du deine Löhne in Dollar oder in Euro ausdrückst, das ist dann der Nominallohn oder Nominalzinsen oder auch so. Das sind eben, wie gesagt, Nominalgrößen. Reale Größen sind eben wie Größen in Gütern, in Zeug, ja, im Grunde genommen, ja. Oder auch in Stunden, wie zum Beispiel wenn man Arbeitsmengen zum Beispiel ausdrücken will. Also wie gesagt, ab jetzt müssen wir immer, wenn wir über makroökonomische Größen sprechen, müssen wir immer mitdenken oder klar sein, ob wir real, bisher haben wir nur in realen Größen gesprochen, ja.
Aha.
Reales intertemporales Modell. Jetzt ändert sich das, jetzt gibt's nominale Größen und reale Größen, müssen wir jetzt unterscheiden. So, jetzt machen wir Geldtheorie und wie immer fangen Ökonomen mal einfach an und stecken das Geld in einen Markt. Ja, es gibt dann also einen Geldmarkt und da gibt es dann Geldangebot und Geldnachfrage.
Mhm.
Und bei dem Geldangebot machen wir es uns auch super einfach. Da sagen wir, und das ist definitiv falsch, ja, oder kontrafaktisch, aber nochmal für viele Probleme, die wir jetzt untersuchen werden, nicht so das Allerwichtigste. Ja,
ja, ich
das ist so diese ewige Diskussion mit den MMT-Leuten, die man dann hat, die sagen, ja, das ist falsch. Ja, natürlich ist das falsch als wörtliche Beschreibung des Geldangebotsprozesses. Das heißt aber nicht, dass eure neue, dermaßen revolutionäre Erkenntnis, die ihr glaubt zu haben, für alle Fragen, die wir jetzt beantworten, wirklich relevant ist, ja. Das ist eben, was dann Leute eben nicht immer kapieren. Da muss man dann halt dem Lehrenden auch ein bisschen mal vertrauen, dass er den Überblick hat, ja. Und insofern, wie gesagt, also wir machen es uns jetzt einfach und wir sagen, dass es zwar analog zur fiskalischen Autorität, die einfach die Höhe der Staatsausgaben festlegt in Form von Fiskalpolitik. Nehmen wir jetzt mal an, es gibt eine staatliche monetäre Geldautorität, die eben einfach die Geldmenge festlegt. Wie gesagt, in der Realität spielen da die Banken eine Rolle. Ja, das Bankensystem, das private Bankensystem spielt mit, wenn die Geldmenge bestimmt werden soll. Und auch Geldpolitik wird ja heute nicht mehr in Form von Quantitätspolitik betrieben, also dass die Zentralbank eine bestimmte Geldmenge anstrebt, sondern es geht ja um Zinsen. Das werden wir alles noch verbessern. Wir werden dann auch ein Modell kennenlernen, das ist sozusagen diese modernere Sicht von Zentralbank und Geldpolitik aufgreift. Das kriegen wir alles noch. Aber für das, was wir jetzt mal zunächst machen wollen, ist zunächst mal diese einfache Sicht, dass eben der Zentralbankchef. Ja, das ist eben irgendwie eine Autorität, die eben die Geldmenge festlegt. Und das war's dann. Also wir haben eine ganz einfache Geldangebotsregel hier zunächst mal. Ich lasse jetzt mal weg, wie jetzt in den USA gemacht ist. Also da gibt es das Federal Reserve System, das ist also ein zentrales, da gibt es ein zentrales Board of Governors in Washington. Und dann gibt es eben diese regionalen Feds, die im Grunde genommen noch Privatbanken sind. Also die Amerikaner kommen ja aus einem Privatbankensystem, ja. Wurde erst 1913 eine Zentralbank geschaffen. Und insofern haben wir da noch sozusagen Überbleibsel davon. Und in Deutschland ist es eben ja, da war es früher die Bundesbank als höchste Autorität. Und jetzt ist die Bundesbank eben Teil des europäischen Systems der Zentralbanken mit auch einem sozusagen Kopf, nämlich der EZB, ja, der Europäischen Zentralbank. Also so ist das institutionell ausgestaltet. Aber wie gesagt, was wir jetzt erstmal ganz rudimentär brauchen, ist der Powell oder die Lagarde, die wachen halt morgens auf und legen die Geldmenge fest. So, da bin ich jetzt, da entschuldige mich jetzt auch nicht für. Natürlich, wie gesagt, ist sehr rudimentär, werden wir auch noch ändern, später dann. Hier legen wir jetzt erstmal ein bisschen, sagen wir mal, eher Wert auf, oder gucken wir genauer hin auf die Geldnachfrageentscheidung, die liegt nämlich bei den Haushalten. Und da muss man sich jetzt klar machen, um was es hier geht. Und zwar denken, über die Geldnachfrage denken Ökonomen typischerweise wie folgt nach, als Portfolioentscheidung. Und zwar haben wir bisher ja diese Entscheidung gehabt, also diesen einen wichtigen intertemporalen Trade-off, da mal auf den intratemporalen, wo es um Arbeitsangebot und also Freizeit und Marktkonsum geht, den blenden wir jetzt mal wieder aus. Der ist natürlich im Hintergrund, läuft der weiter, aber der interessiert uns jetzt mal wieder nicht für eine Weile, sondern wir fokussieren uns jetzt wieder auf diesen intertemporalen Trade-off, wo es eben darum ging. Also ich habe da eine bestimmte Ressourcen heute, ja, und ich kann die jetzt konsumieren oder ich kann die in die Zukunft tragen, ja. Ich kann die also in den Kapitalmarkt bringen, da gibt's dann auch einen realen Zins drauf, ja. Und ja, und das ist eben die Entscheidung. Und jetzt füge ich zu dieser Entscheidung noch eine zweite Entscheidung dazu, nämlich mit der Existenz von Geld. Also jetzt kann man sich fragen, wie geschieht das eigentlich technisch, dass diese realen Ressourcen in die Zukunft getragen werden? Naja, technisch würde das über eine Anleihe, und zwar eine reale Anleihe, die eben in Zeugs auszahlen würde, also einen Realzins haben würde, ja, würde das eben gemacht. Also im Hintergrund hatten wir immer so eine Anleihe, eine Staatsanleihe oder auch eine Firmenanleihe, ja, alles, was sie sein musste, war real. Also die musste in real auszahlen. Das ist auch so unrealistisch. Ist das gar nicht. Also in den USA gibt es inflationsgesicherte Anleihen, die zahlen letztlich in Zeugs aus. Die zahlen natürlich auch Dollar aus, aber die zahlen so aus, dass sie dir einen Inflationsausgleich geben, mit anderen Worten. Ja.
Das ist ja praktisch.
Das gibt es tatsächlich, ja, das gibt's. Die sind aber nach wie vor nicht so sehr beliebt, ja. Ich meine, du hast natürlich eine Inflationsversicherung, aber die kosten natürlich auch entsprechend.
Ja. Ah, okay.
Ja. Du kriegst die nicht für so einen guten Kurs, ja. Das ist halt der Unterschied, ja, wenn du Inflation befürchtest, ne? Aber im Prinzip kann man das, was ich sagen will, das hört sich so komisch an, eine Anleihe, die ein Zeugs auszahlt. Was ich sagen will, das kann man finanztechnisch schon machen, ja. Nur darum geht's. Das ist nicht so exotisch, wie sich das zunächst mal anhört. Also das gibt's tatsächlich in der Realität und mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen.
Okay.
Aber was ich jetzt eigentlich sagen will, ist, da war irgendwie so eine Anleihe, mit der hat man halt gespart oder mittels der hat man gespart. Und jetzt haben wir aber noch ein zweites Vermögensgut. Also wir können jetzt, die Frage ist jetzt, was eine Portfolioentscheidung ist, geht es darum, wir haben jetzt entschieden, dass wir eine bestimmte Menge von Ressourcen in die Zukunft transferieren wollen, als Haushalt, ja. Also den intertemporalen Trade-off haben wir jetzt mal gemacht. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir sowohl Anleihen als auch Geld haben, das sind ja zwei Vermögensgegenstände, zwei Wertaufbewahrungsmittel, in welchen Proportionen bringen wir in die Zukunft Geld, bringen wir unser Vermögen oder unser Erspartes in der Form von Geld in die Zukunft und in welchen Proportionen bringen wir sie in Form von Anleihen in die Zukunft? Das ist die Frage jetzt hier. Also wir machen jetzt noch ein weiteres Entscheidungsproblem auf, ja, das ist eben diese Portfolioentscheidung. Also eine Frage, du hast eine bestimmte Menge von Ressourcen, die du sparen willst, also die Sparentscheidung ist schon gelaufen, ja. Jetzt ist die Frage, in welcher Form bringst du die rüber? Ja? Bisher, wie gesagt, haben wir davon abstrahiert, da gab es nur eine Form, das war halt implizit so eine Anleihe, eine reale Anleihe. So, jetzt geben wir dem Individuum im Modell zwei Möglichkeiten, und zwar tatsächlich Geld, also bunte Papierchen, ja, und einen Bond, jetzt machen wir es aber dann doch realistischer, und einen nominalen Bond, der dann auch einen nominalen Zinssatz zeigt. Also das, was man so landläufig gewöhnt ist, also eine hundsgewöhnliche Staatsanleihe im
Kopf. Warum kann ich nicht einfach sparen? Also warum kann ich das Geld nicht einfach in der Tasche behalten?
Ja, das ist ja Geld. Also du musst es ja in irgendeiner Form. Das wäre dann, das wären genau grüne oder bunte Papier.
Ja,
genau, ja, klar. Natürlich machen wir das nicht. Auch da passiert es natürlich in der Realität, dass wir typischerweise unser Geld sparen in Form von Computereinträgen bei Banken. Ja, so funktioniert das natürlich heute. Die sind aber, da du ja auf keinem Girokonto vernünftige Zinsen bekommst, sind die ökonomisch relativ äquivalent zum, also wir können für unsere Zwecke jetzt mal Cash und diese niedrig verzinsten Girokonten, ja, im Gegenteil, die kosten ja auch, im Zweifel hast du da immer noch negative Zinsen, aha, durch Gebühren, vielleicht, die nennen sie nicht mehr negative Zinsen, aber durch Gebühren halt, also die sind sehr Cash-ähnlich, sagen wir mal so. Also du hast halt irgendwas, Geld in Form von keiner Verzinsung,
ja.
Und du hast eine Anlagemöglichkeit, eine sichere Anlagemöglichkeit, die dir einen signifikant positiven Nominalzins bringt. Das ist sozusagen das stilisierte Entscheidungsproblem. Ja. So. Und jetzt kann man sich überlegen, was bestimmt eigentlich die Trade-off für dieses stilisierte Entscheidungsproblem, ja? Und da kommen jetzt diese beiden Hauptfunktionen eben von Geld wieder rein. Und zwar nämlich die Wertaufbewahrungsfunktion und die Tauschmittelfunktion. Ja? Und wenn man sich da jetzt überlegt, die Wertaufbewahrungsfunktion ist Geld gegenüber dieser Anleihe immer unterlegen. Warum? Weil die Anleihe eben einen positiven Nominal, also jedenfalls dann, und das ist wichtig, solange die Anleihe einen positiven Nominalzins zahlt, wo wir jetzt wieder sind. Klammer auf, wir waren eine Zeit lang nicht da drin. Das ist eine Sondersituation, da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Wenn die Nominalzinsen bei Null sind oder um Null oder sogar ein bisschen negativ, dann ist eben Geld und Anleihen sind dann identisch im Grunde genommen. Und dann sind wir in einer ganz anderen Situation. Da muss auch die Geldpolitik anders funktionieren. Also wir gehen jetzt erstmal von der heutigen Situation und was bis vor kurzem die Normalsituation aus, dass wir tatsächlich auf Staatsanleihen positive Nominalzinsen haben, ja. So, also jetzt hast du da, also vor einem Wertaufbewahrungsstandpunkt ist eben Geld, wie gesagt, ob das jetzt Papierchen sind oder Digits, Zahlen in einem Computer von einer Bank, spielt erstmal keine Rolle, ja. Bist du gegenüber der Staatsanleihe eben unterlegen, was die Wertaufbewahrung angeht, ja. Also wenn es nur das gibt, ja, wenn es nur um Wertaufbewahrung angeht, sind wir zurück im alten Problem. Dann gibt's dieses Portfolio-Problem nicht. Dann würdest du halt dein ganzes Geld eben in Staatsanleihen halten oder deine ganzen Ressourcentransfer würdest du in die Zukunft über Staatsanleihen machen und jedenfalls nicht in bunten Papierchen. Dass es da auch noch Häuser gibt in der Realität, also reale Vermögensgegenstände geschenkt.
Ja, wir müssen entschuldigst ja du dich jetzt schon wieder?
Genau. Ich wollte es nur. Ich kann ja schon hören, was da dann alles kommt. Es gibt ja noch Aktien, es gibt ja noch Optionen. Es gibt natürlich. Ich weiß schon, dass es noch andere Vermögensgegenstände gibt. Hier geht's jetzt mal um stilisiert diesen bestimmten Trade-off, dieses bestimmte Entscheidungsproblem eben zu betrachten. So, also jetzt ist die Frage, wir müssen noch eine weitere Sache ändern im Modell, sonst ist die Tatsache, dass wir auch Geld haben könnten als Wertaufbewahrungsmittel uninteressant, weil es immer dominiert würde durch die Staatsanleihe. Also Geld muss mit anderen Worten was können, was die Staatsanleihe nicht kann, und da kommen wir jetzt eben zurück zu dieser Idee des Tauschmittels. Ja, also dass es eben die allgemeine Tauschmittelfunktion hat.
Solange ich die Staatsanleihe doch jederzeit in Geld umwandeln kann, ist die Staatsanleihe ja Geld. Oder klammern wir das jetzt auch lieber
auf? Das muss eben gehen. Das muss schnell gehen. Das heißt, klar.
Es muss hochliquide sein. Ja.
Deswegen reden wir ja auch von Geldhaftigkeit in der Ökonomie oder von Geldern.
Okay, jetzt verstehe ich.
Geldtigkeit ist im Grunde genommen eine Kontinuumseigenschaft, mit anderen Worten. Je schneller du die in sozusagen in richtiges Geld umwandeln kannst, ist ein anderer Vermögensgegenstand geldähnlich. Verstehst du? Das ist genau der Punkt, um was es geht. So einfach ist es aber nicht. Du zahlst Brokerage-Gebühren und so weiter und so fort. Und so, ich meine, früher sind die Staatsanleihen ja ausgedruckt worden. Also keine Ahnung, wenn man da jetzt 18. oder ins 19. oder 20. Anfang des 20. Jahrhunderts hat man dann echt zu Hause so Anleihen Coupons gehabt. Oder
Coupons geschnitten,
wo der deutsche Staat schuldet dir so viel. Klar, das gibt's alles nicht mehr. Aber selbst damals konntest du mit dem Wisch nicht unbedingt im Tante-Emma-Laden gehen, sondern da hast du halt auch Reichsmark genommen. Also den Unterschied gibt's schon immer. Heute geht es ist das natürlich nur ein Eintrag auch wieder ein Computereintrag, aber mit dem Computereintrag kannst du nicht so ohne weiteres handeln, ja. Das ist da. Also mit anderen Worten, es gibt also jetzt einen Trade-off hier, einen echten Trade-off, weil ein Vermögensgegenstand ist ein relativ besseres allgemeines Tauschmittel.
Ja.
Ja. Der andere Vermögensgegenstand ist ein relativ besseres Wertaufbewahrungsmittel. So, und wann will man jetzt das Tauschmittel haben? Na, das Tauschmittel will man dann haben, wenn es viel zu tauschen gibt. Typischerweise, also mit anderen Worten, wenn man zum Beispiel viel konsumieren will, und das wird typischerweise der Fall sein, wenn das allgemeine Einkommensniveau ist. Mit anderen Worten, wir werden, und dadurch leitet sich jetzt durch solche Überlegungen, das kann man dann auch noch formal in einem Optimierungskalkül ableiten, brauchen wir aber gar nicht machen, sondern unsere Überlegungen führen im Grunde genommen dazu, zu einer Geldnachfragefunktion, die im Grunde genommen drei Elemente hat. Das erste ist, du wirst dein Vermögen eher in Geld halten wollen, wenn es viel Konsum und mit anderen Worten ein hohes Bruttoinlandsprodukt ist. Dann ist Geld echt wertvoll, weil es da viel zu tauschen gibt, sagen wir mal so. Ja, also mit anderen Worten, die Geldnachfrage wird positiv vom realen Einkommen beeinflusst sein. Sie wird umgekehrt negativ beeinflusst sein von den nominalen Zinsen. Ja, aus genau diesen Gründen, weil wir gesagt haben, wenn der Zins hoch ist, würdest du eigentlich lieber in den Staat dein Geld oder dein Vermögen oder deine Ressourcen in Staatsanleihen halten wollen. Ja, das heißt, das ist besonders, sagen wir mal, schmerzhaft für dich, bunte Papierchen in deinem Portemonnaie zu haben, wenn der Nominalzins auf Staatsanleihen besonders hoch ist. Ja? Also wird es eine negative Abhängigkeit zwischen Nominalzins und der Geldnachfrage geben. Und dann der dritte Punkt ist, die Geldnachfrage im Sinne, die nominale Geldnachfrage wird sicher proportional zum Preisniveau sein. Warum? Naja, weil wenn du alle Preise für gegebenes Einkommen, für gegebenen Nominalzins, wenn du alle Preise verdoppelt, dann brauchst du genau doppelt so viel nominale Geldmenge, um die gleichen Art von Transaktionen durchzuführen. Ja, insofern will sich die nachgefragte nominale Geldmenge wird sich vermutlich relativ proportional zum allgemeinen Preisniveau verhalten. Ja, also das ist jetzt unsere Nachfragefunktion. Haben wir also eine Geldnachfragefunktion, die eben positiv mit dem realen Einkommen, mit dem Bruttoinlandsprodukt sich verändert, negativ mit den Nominalzinsen und proportional mit dem allgemeinen Preisniveau ansteigt. Okay? So, und das kann man jetzt zusammenbringen und hat im Prinzip dann einen Geldmarkt. Du hast ein Geldangebot und du hast eine Geldnachfragefunktion. Und was dieser Geldmarkt dann bestimmt, ist das allgemeine Preisniveau. Ja, also wie gesagt, Inflation machen wir noch nicht, aber das allgemeine Preisniveau ist dann bestimmt. Also mit anderen Worten, was die Zentralbank machen kann, ist durch Verschiebung des Geldangebots entlang dann dieser Geldnachfragefunktion wird eben die Zentralbank das Preisniveau festlegen. Also die Zentralbank hat hier die Aufgabe, das Preisniveau festzulegen. Und wenn du das Preisniveau hast, kannst du dann im Prinzip aus so Dingen wie den Reallohn zum Beispiel, den wir schon ausgerechnet haben im realen intertemporalen Modell, kannst du dann so Dinge wie Nominallohn bestimmen. Das ist dann einfach der Reallohn mal das Preisniveau ist dann eben der Nominallohn. Okay? Jetzt haben wir noch eine kleine Schwierigkeit, weil wir wollten ja diesen Geldmarkt, wollten wir ja an unser altes Modell dranhängen. Wir wollten es ja integrieren. Ja. Das Problem ist aber, also Bruttoinlandsprodukt passt, das haben wir bisher auch gehabt. Aber wir haben jetzt in dem Modell Nominalzinsen, während im alten Modell haben wir nur über Realzinsen gesprochen. Ja, wir müssen mit noch eine Beziehung ableiten, wie eigentlich Nominalzinsen und Realzinsen zusammenhängen. Nur dann kann man die beiden Modelle halt integrieren. Mit
Ja. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, genau. Und das macht man sich dadurch klar, dass im Grunde genommen da muss man ein bisschen rechnen, aber was man eben zeigen kann, ist, dass sozusagen die implizite reale Vergütung, wenn du Bonds hältst, ja, die implizite reale Vergütung auf diese Bonds ist eben 1 plus den Nominalzins, das ist, was du sozusagen an Geld zurückkriegst, geteilt durch aber 1 plus die Inflationsrate. Du musst sozusagen die Inflationsrate nur mal durch die Inflationsrate oder durch 1 plus die Inflationsrate teilen. Aus demselben Grund übrigens gilt Moment, auch,
dass die... Nochmal, was muss ich durch 1 plus Inflationsrate teilen?
Den 1 plus den Nominalzins, also ja. Quasi 1 plus der Realzins, ist 1 plus der Nominalzins geteilt durch 1 plus die Inflationsrate. Das ergibt sich, wenn man sich die Budgetbeschränkungen anschaut und die sozusagen in reale Größen umrechnet, sich klar macht, wie die Inflation da reingehört, Und dann kommt eben raus, dass die implizite nochmal, also die implizite reale Verzinsung 1 plus klein r sozusagen, dass der Realzins 1 plus Realzins entsprechen muss dem Quotienten aus 1 plus dem nominalen Zins und 1 plus dem der Inflationsrate. Übrigens gilt das auch für Geld. Es gibt auch für Geld eine implizite reale Verzinsung. Die implizite nominale Verzinsung für Geld ist 0. Das ist ja klar, ja. Die implizite reale Verzinsung ist aber in der Tat 1 durch die Inflationsrate, beziehungsweise 1 durch 1 plus die Inflationsrate. Mit anderen Worten, je höher die Inflationsrate ist, desto negativer, also wenn mit anderen Worten, wenn du eine positive Inflationsrate hast, hast du eine negative Realverzinsung auf dein Geld.
Ja.
Es ist also wie sozusagen, du verlierst also für jede Inflation, ist intuitiv klar, aber ja, man muss sich's erstmal klar machen, weil das bedeutet eben, wenn du viel Inflation hast, mit anderen Worten, Geld ist auch kein risikoloses, kein risikoloser Vermögensgegenstand, dessen Risiko besteht im Inflationsrisiko.
Ja, genau.
Vor allen Dingen dann, wenn du noch nicht weißt, was die Inflationsrate morgen sein wird. Ja, ich meine, unser Modell, sagen wir mal so, das ist alles noch Sicherheit, das ist noch nicht so, ist das noch nicht so problematisch, aber natürlich in der Realität, wenn du nicht weißt, was die Inflationsrate sein wird, dann hast du natürlich Angst deine nominale Geldhaltung. Also mit anderen Worten, diese Gleichung, die hat jetzt einen ganz berühmten Namen, das ist die Fischer-Gleichung. Die sagt also, 1 plus der Realzins ist gleich 1 plus der Nominalzins geteilt durch 1 plus die Inflationsrate. Das heißt, die Fischer-Gleichung, weil im Grunde um das von diese Beziehung wurde von Irving Fisher, einem amerikanischen Ökonomen im letzten Jahrhundert, entdeckt. Das ist aber so kompliziert, das kann sich kein Mensch merken. Und jetzt kann man kann sich diese Gleichung noch vereinfachen und man kann sie dann vereinfachen, wenn man sich klar macht, dass typischerweise diese Inflationsraten und die Realzinsen und die Nominalzinsen, jedenfalls in Europa und in den USA, relativ kleine Zahlen sind. Also es sind Zahlen, die um Null sind. Ja, so 2% Inflation oder 3%. Für Hyperinflationszeiten gilt die Vereinfachung nicht. Aber man kann die jetzt mathematisch vereinfachen. Ich will jetzt gar nicht auf die Details eingehen. Am Ende des Tages kommt aber raus, und das kann man sich dann eher merken, dass der Nominalzinssatz gleich dem Realzins plus der Inflationsrate ist. Ja, etwa in Annäherung. Das ist wie Nominal- und Realzinsen zusammendenken. Das ist die vereinfachte Fischer-Beziehung. Ja. Und die werden wir jetzt dann auch verwenden, also diese Beziehung. Jetzt haben wir nämlich einen Ausdruck. Wir haben jetzt quasi den Nominalzins ausgedrückt in Realzins plus Inflationsrate. Und jetzt kann ich sozusagen in die Geldnachfragefunktion kann ich jetzt diesen Ausdruck einsetzen. Ich kann jetzt Realzins plus Inflationsrate oder erwartet Inflationsrate eben reintun, ja. Und insofern haben wir das Modell jetzt geschlossen. Und dann ist es tatsächlich so, also wir kriegen dann ein Geldmarktgleichgewicht, wo ich eben eine vertikale Geldangebotskurve habe, die einfach nur von der Geldpolitik bestimmt wird. Ich habe eine Geldnachfragekurve und die bestimmt dann eben das Preisniveau. So, und jetzt kann man die beiden noch kombinieren. Also jetzt kann ich quasi dieses Geldmarktmodul in unseres großes reales intertemporales Modell einsetzen, ja, und daraus mache ich dann nicht das reale intertemporale Modell, sondern das monetary intertemporal Model, ja. Und aber was jetzt der Witz ist, das ist ganz interessant und das ist ja auch klar, weil wir es so aufgebaut haben. Die reale Seite ist völlig unabhängig von der nominalen Seite. Man nennt das die klassische Dichotomie oder die neoklassische Dichotomie. Neoklassische oder klassische Modelle der Makroökonomik sind eben gebaut oder haben ein wichtiges Charakteristikum dadurch, dass die nominale Seite niemals die reale Seite beeinflusst. Umgekehrt natürlich schon, mit anderen Worten, das reale Bruttoinlandsprodukt und der Realzins, die gehen in die Geldnachfrage ein, bestimmen dadurch, wo die Geldnachfragekurve genau liegt und bestimmen damit auch das gesamtwirtschaftliche Preisniveau zusammen mit der Geldangebotspolitik, aber niemals umgekehrt. Es gibt keinen Feedback-Effekt vom Geldmarkt auf die reale Seite, mit der Ausnahme, dass du eben dann, aber das ist auch nicht die reale Seite, dass du mit dem allgemeinen Preisniveau und dem Reallohn kannst du, wie ich angedeutet habe, dann den gleichgewichtigen Nominallohn, also Löhnen in Euro ausrechnen. Ja?
Ist das wirklich so oder sagen das nur die Klassiker und Neoklassiker und es ist mittlerweile überholt?
Das wird in der Realität nie hundertprozentig so sein, wie immer mit mathematischen Theoremen. Das haben wir auch bei der ricardianischen Äquivalenz ja gesehen. Ja. Die Frage ist die Realität hinreichend gut beschrieben, ja, mit in einer Welt, wo annähernd die klassische Dichotomie gilt oder nicht. Ja, das ist ja die Frage. Es wird dir keiner behaupten, dass das sozusagen 100% gilt oder so, also sogar a priori irgendwie gilt, ja, aus logischen Gründen oder so, sondern das ist eine empirische Frage, wie mächtig die Geldpolitik eben ist. Ich will nur sagen, als sagen wir mal als Theoriecharakteristikum, wir werden noch eine Sache machen in dieser Modellwelt. Und dann werden aber zu keynesianischen Makromodellen kommen und der Hauptunterschied oder einer der Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Denkwelten ist eben tatsächlich, dass der Geldmarkt, ja, am Ende des Tages fast der zentrale Markt werden am Ende des Tages. Ja. Also es läuft dann alles über den Geldmarkt in keynesianischen Modellen oder in bestimmten keynesianischen Modellen. Und während hier der Geldmarkt ist so ein Nachgedanke, so ein Nachtisch, ja, den man halt auch dann noch, ist ganz nett, man kann damit über das gleichgewichtige allgemeine Preisniveau sprechen, aber ansonsten tut es nichts, um reale Größen zu bestimmen. Ja. Also das muss man sich klar machen. Und dann ist es eine empirische Frage. Und das kann auch für unterschiedliche Problemstellungen kann es einfach unterschiedlich sein. Ja, also wenn man sich die Frage jetzt so diese Boom-Bust-Zyklen überlegt, die wir uns letztes Mal überlegt haben, brauche ich da unbedingt Geldpolitik? Vielleicht nicht. Vielleicht kann ich das ohne den Geldmarkt machen. Ja, also es kommt immer sehr auf Fragen an. Wenn du natürlich was man jetzt machen kann, jetzt haben wir natürlich so ein Modell, ja, in dem die klassische Dichotomie herrscht. Also wir haben den Geldmarkt in dieses andere Modell, wie gesagt, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, was das andere Modell war. Das war als sozusagen, es waren viele Grafiken oder viele Diagramme, aber die Hauptdiagramme waren eben dieser Markt für heutigen Output, ja. Und also für heutigen Output und für heutiges Bruttoinlandsprodukt und der Arbeitsmarkt, das waren sozusagen die beiden Märkte, die eben haben eben zusammen die gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsniveau haben das bestimmt, den Reallohn, den Realzins und das Bruttoinlandsprodukt, ja, und das ist sozusagen in sich konsistent, dafür brauchte man den Geldmarkt nicht, aber die liefern sozusagen den Input in den Geldmarkt und dann bestimmt residual der Geldmarkt im Grunde genommen das gesamtwirtschaftliche Preisniveau. Und eben, was dann eben der Fall ist, in der Tat ist, dass du, wenn du Geldpolitik betreibst, ja, also nur sozusagen etwas machst, was nur in diesem Geldmarkt sich verändert, das hat dann keinerlei Auswirkungen mehr, Rückwirkungen mehr tatsächlich auf die reale Seite der Ökonomie. Also mit anderen Worten, hier in diesem Grenzfall, in diesem extremen Grenzfall, ist die Geldpolitik, also wie hoch die Geldmenge ist, neutral. So nennt man das dann, ja. Wie gesagt, in der Realität wird es nie genau stimmen, aber leben wir eher in einer Welt, wo das approximativ gilt oder ja oder nein. Das ist dann die Frage. Man kann noch eine interessante Sache vielleicht machen. Lass uns da kurz nochmal drüber durchgehen. Wenn du in dem Modell, wie gesagt, so, du hast dann so ein Modell und mit dem Modell kannst du dann Fragen stellen. Also eine Frage wäre, was ist die Auswirkung von der Geldpolitik? Naja gut, das haben wir jetzt gesagt, die hat überhaupt keine Auswirkungen, die erhöht nur das Preisniveau. Ja? Wie man es eben erwarten würde, wenn du die Geldmenge erhöhst, erhöhst du das Preisniveau und sonst passiert gar nichts in dem Modell. Ja? Und dann kannst du aber noch andere Fragen stellen. Du könntest dir zum Beispiel eine Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn die Leute plötzlich mehr Geld halten wollen? Ja, und zwar unabhängig von ihrem Einkommen und Realzinsen, etwa weil sie risikoaverser geworden sind oder sowas. Ja,
weil sie älter werden zum Beispiel.
Älter werden, wie auch immer, ja. Aus welchen Gründen auch immer, sie finden andere Assets nicht mehr so gut und wollen eher Geld halten, ja. Und was dann eben passiert ist, wenn die Geldpolitik das nicht akkommodiert, kriegst du also auch da passiert nichts im strikten Modell mit neoklassischer Dichotomie, passiert nichts für Bruttoinlandsprodukt, Realzinsen auf dem Arbeitsmarkt, gar nichts. Aber was eben passieren wird, ist, dass das Preisniveau sinkt. Ja, also die Leute wollen sozusagen mehr Geld halten und dann gibt's eine Absenkung des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus. Ja, damit sozusagen in realen Größen sich die Geldmenge entsprechend angepasst hat. So. Und das ist was übrigens, und insofern ist das Modell schon nützlich. Das ist übrigens, was viele Ökonomen glauben, passiert am Anfang der Weltwirtschaftskrise. Ja. Das ist, wenn du sozusagen Flucht in Safety bekommst.
Ja.
Vielleicht ausgelöst durch Aktienmarktturbulenzen oder so, sagen wir mal.
Ja, ja, ja. Aber würde
Und das ist der Witz ist, und die Geldpolitik das nicht akkommodiert.
Okay.
Mit anderen Worten, die Geldpolitik sagt, und genauso war es ja, Und das sind ja die Lehren, die Leute wie Ben Bernanke dann aus der Weltwirtschaftskrise gezogen haben. Oder auch, oder selbst Leute wie Friedman, zu sagen, die Geldpolitik damals hätte akkommodierend sein müssen. Wenn die Leute Geld halten wollen, na dann gib's ihnen halt. Okay?
Ja, verstehe.
Und das hat die Fed auf keinen Fall gemacht, weil die Fed noch in so einem noch älteren Dogma gesteckt hatte damals, dass wenn sie das akkommodiert, wird es zur Inflation kommen. Ja, die waren also wirklich super. Und so ein bisschen war es ja auch oft für die, dann glaube ich später für die Reichsbank. Die hatten halt wirklich Angst vor Inflation. Ja, was sie aber eben gemacht haben ist, oder was sie bekommen haben ist, tatsächlich Deflation. Klammer auf, in dem Modell tut Deflation nicht viel, weil sie nicht die ökonomische Aktivität beeinflusst. Aber man sieht schon am Preisniveau sieht man, dass das kollabiert. Und dann, wenn du natürlich ein bisschen weiter denkst und das Modell ein bisschen aufmachst, dann wird auch klar, dass das
kollabiert der Rest mit,
diese Deflation,
ja.
Genau, dann kollabiert der Rest mit, weil wenn du ist ja völlig klar, wenn du eine Deflation hast und du die Erwartung hast, dass Preise sinken, dann kriegst du natürlich massive Kaufzurückhaltung.
Absolut.
Und so weiter und so fort.
Ja.
Ja, also man muss nur ein bisschen außerhalb des Modells dann springen, um zu sehen, dass das möglicherweise eine Katastrophe ist. Ja? Dass du da eine Katastrophe mit auslösen kannst, wenn du das eben nicht akkommodierst. Und das kannst du selbst in diesem einfachen neoklassischen Modell zumindest ansatzweise schon sehen. Also insofern ist es kommt halt darauf an, wie man das interpretiert. Du brauchst halt dann einfach, sagen wir mal, ja, du brauchst halt, schlage ich mir jetzt mal auf die Schulter, du brauchst dann halt schon jemand, der im Unterricht die Modelle und den Kontext dann auch ein bisschen erklären kann und es nicht sozusagen wörtlich nimmt immer. Ja.
So, jetzt haben wir halt Geld drin. Was machen wir als nächstes?
Jetzt als nächstes wollen wir Konjunkturtheorie wirklich betreiben und verstehen, wie verschiedene Ökonomen über die Zeit gedacht haben, dass es zu Konjunkturschwankungen kommt.
Also Konjunkturtheorie Geschichte sozusagen.
Ja, aber das sind aber noch die Theorien zwischen denen die heutigen Theorien, die verwenden, schwanken. Wir werden uns mal Antipoden anschauen, aber das, was heute, sagen wir mal, in Zentralbanken dann verwendet wird, in Konjunkturtheorien, basieren letztlich auf diesen beiden Antipoden und sind komplizierte Mischungen und Kombinationen von denen jeweils. Also insofern ist das ist nicht nur dogmenhistorisch. In der Reihenform doch ist es dogmenhistorisch, aber hat natürlich nach wie vor spielt das nach wie vor in der heutigen Theoriebildung eine Rolle. Und da werden wir dann anfangen, tatsächlich erst mit einer Konjunkturtheorie, die in diesem komplett neoklassischen Rahmen mit neutralem Geld und neoklassischer Dichotomie funktioniert. Da gibt es eine wichtige Konjunkturtheorie, die werden wir dann noch schön einordnen. Und dann gehen wir, die Leser können es vermutlich kaum abwarten, oder die Hörer können es vermutlich kaum abwarten. Dann danach, in der übernächsten Vorlesung, fangen wir an, uns über keynesianische Konjunkturtheorien zu erhalten, die übrigens dogmenhistorisch gesehen älter sind als diese neoklassische Konjunkturtheorie. Die Neoklassiker hatten jahrzehntelang Probleme mit der Konjunktur. Die konnten nicht richtig erklären, was Konjunktur eigentlich ist. Das war immer ein Vorteil der Keynesianer. Das hat sich dann aber so in den 70er Jahren eben geändert. Und darüber unterhalten wir uns dann das nächste Mal.
Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Ist nicht tot.